Herzlich willkommen, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute bei mir im Studio die Elfi, die Stockma. Manche von euch werden sie vielleicht von Twitter kennen. Sie ist hier mit Fingernägeln, mit Bitcoin-Logo drauf und sie erzählt uns aus 40 Jahren, ja, ihr habt richtig gehört, aus 40 Jahren Börseerfahrung. Sie hat in den 80er Jahren angefangen, an der Börse zu investieren und ist bis heute voll dabei, voll der Energie, genießt es, dass heute so viel Nachfrage da ist und ist offen für die ganzen Dinge, wie zum Beispiel Nvidia und AI oder Tesla, aber eben auch Bitcoin. Sie findet die Limitierung von Bitcoin spannend, sagt sie mir, hat auch eine eigene Bitcoin-Strategie und sogar Wetten auf den Bitcoin-Preis laufen. Ein wirklich spannender Einblick in 40 Jahre, sage ich mal, deutsche Börsengeschichte. Sie hat einfach ihre finanzielle Unabhängigkeit erreicht, hat sich dieses Ziel gesetzt vor 40 Jahren, etwas, das für heute bei ganz vielen jungen Menschen wichtig ist. Damals waren es noch wenige. Sie hat sich das Ziel gesetzt und hat es auf eigene Faust erreicht. Das ist ihr unglaublich zu gönnen und ich verspreche euch, das war wirklich, wirklich eine unterhaltsame Folge. Und wenn ihr das auch so seht, dann haut rein den Code, was Bitcoin bringt, bei Coinfinity, spart euch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühr, Kauf, Verkauf, Sparplan, Lightning-Integration hat Coinfinity und auch noch eine Wallet in der App seit kurzem. Schaut da rein und jetzt hört rein und schaut rein beim Podcast mit Elfi, der Stockmom. Ich freue mich heute zu begrüßen die Elfi, die Stockmom. Servus.
Hallo, ich freue mich auch.
Elfi, wir kennen uns seit ungefähr 10 Minuten. Du bist hier reingeknallt mit deiner ganzen Energie. Wir kennen uns von Twitter natürlich. Ja. Du hast Bitcoin-Nägel, wie du mir schon gezeigt hast, ja, die schon langsam auswachsen. In Prag sind wir uns nicht über den Weg gelaufen. Elfi, wer bist denn du?
Ich? Ja, Mai. Ich bin einfach die Stockmom. Ich bin jemand, der schon seit fast 40 Jahren an der Börse ist und jetzt habe ich auch noch die Bitcoins entdeckt und jetzt ist es total easy.
Was heißt an der Börse sein?
An der Börse sein heißt, dass man sich einfach mal einlernt, einliest. Man beginnt, ein paar Aktien zu kaufen. Ich habe mit 28 Jahren 5 Siemens gekauft und habe in der Wertpapierabteilung gefragt, ob ich die jetzt mitnehmen kann. Haben sich die alle totgekugelt. Aber so ist es halt beim Anfänger. Ja? Und damals war ich 28 und jetzt bin ich schon viele, viele Jahre dabei. Und jetzt will ich natürlich keine Aktien mehr mitnehmen.
Moment. Was hast du gesagt? Fast 40 Jahre?
Ja. Ich habe mit 28 begonnen. Jetzt bin ich 67. Und ich habe eigentlich vor, Börse zu machen, bis ich dement bin.
Ah, das ist gut. Normalerweise werden die Leute sagen, bis ich tot umfalle, aber du bist dir der Option Demenz auch bewusst.
Ja, also bei Demenz nicht gut, da müssen wir aufpassen.
Ja, ja? Nicht zum Lachen natürlich.
Also wenn ich dann statt 100.000 kaufe und ich habe mich vertan, das geht nicht.
Fettfinger.
Ja, Fettfinger.
Nach 50 Jahren, 60 Jahren an der Börse könntest du dann auch schon die Märkte bewegen wahrscheinlich, wenn du da rein fettfingerst.
Ja, du, ich habe ja auch schon viel gemacht. Ich habe auch unter anderem schon mal Costolani interviewt. Das war richtig cool.
Ah, wann war das?
Das war noch zu einer Zeit, wo ich mal so einen Börseninformationsdienst dabei war. Und da hat sich das ergeben und Costolani war halt einfach eine Legende. Ja, unglaublich.
Den kennt man noch aus so Ausschnitten von 90er-Jahre-Talkshows, oder? Da hat er noch gelebt, ist das richtig? Er ist so ein Börseguru.
Ja, und was der Costolani vertreten hat, Aktien kaufen und schlafen und warten, bis besser werden. In unserer schnelllebigen Zeit müssen wir da ein bisschen umdenken. Wir müssen die immer beobachten, wir müssen gucken. Also dieses Aktien kaufen und hinlegen und schlafen ist nicht mehr ganz so die Wahrheit.
Machst du aber schon auch eine Woche, nehme ich an.
Ja, ich habe so ein System bei den Aktien. Ich habe ein Langinvest, da bleiben die Aktien einfach drin liegen. Und wenn sich die Aktien so am Tag, die großen, die Bigs wie Apple, Amazon, Tesla etc., wenn sich die mal ein bisschen auf und ab bewegen, dann kann man damit kurz ein bisschen was abgreifen. Ja, man darf nie zu viel mitnehmen, nie zu gierig sein, aber es ist ein sehr einträgliches Geschäft.
Das ist so was, das ist dein tägliches, ja. tägliches Brot, oder wie? Du hast langfristig ein Depot und nebenbei zockst du.
Ja, was heißt zocken? Die großen Aktien, wenn ein Kurzdeal nicht funktioniert, Nico, dann kann man von den großen Aktien diesen Kurzdeal zu einem Langinvest hinzugeben. Ich verkaufe dann nicht. Aber das kannst du nicht oft machen, weil du hast ja nicht endlos Cash.
Aber das heißt, du wartest quasi, du nimmst einen Klumpen Geld, setzt den auf eine Apple, wartest, ja, ob sich das 2 Euro oder 2 Dollar raufbewegt und verkaufst dann wieder.
Ja.
Aber wenn es runtergeht, dann nimmst du die Aktien einfach, gibst es in den Long-Term. Richtig. Und die Sache hat sich.
Darf ich vielleicht aktuelles Beispiel nehmen? Tesla. Ja, Tesla war am Freitag kurz über 218, ja, Euro, ich rede von Euro. Und heute sind wir bei 234. Da kann man doch in der Zwischenzeit 2-3 Euro mitnehmen.
Aber du musst ja vorher wissen, ob es steigen wird.
Na, was heißt, du musst es wissen, du musst die Aktien immer gnadenlos beobachten. Du musst sehen, welche Umsätze, du musst sehen, welche Informationen, welche neuen Nachrichten. Und wenn sich dann sowas zuspitzt bei dem Tages- oder Wochenchart, dann kannst du agieren.
Was hat dich vor, ganz kurz, wo kommst du her? Was ist so deine sozusagen zivile Background-Story?
Also ich habe nicht Wirtschaft studiert, das muss man klar einmal ad acta legen. Ich habe unter anderem Lehrerberuf gemacht, bin am Gymnasium Lehrer gewesen, alles in Ordnung. Aber die Börse hat mich fasziniert, weil die Börse ist etwas, was nie langweilig wird. Es tut sich immer was. Und dann habe ich mir autodidaktisch den Aktienmarkt gelernt.
Du, aus welcher Ecke von Deutschland kommst du?
Ich komme aus Großraum München.
Und warst im Gymnasium, das heißt, du warst eine der wenigen Lehrerinnen, die den Schülern dann auch beigebracht haben, was Aktien sind und so?
Nein, ich habe ja kein Wirtschaft studiert, ich habe ganz andere Fächer gehabt. Ich bin ein Zeiteneinsteiger, ein kompletter.
Wie bist du drauf gekommen? Also was war der Auslöser?
Ich wollte immer schon finanziell unabhängig sein. Das hat mich fasziniert. Und ich habe mir überlegt, Lehrerberuf ist ein toller Beruf, aber im Endeffekt kannst du auch beim Lehrer nicht über bestimmte Grenzen drüber gehen. Und dann ist mir die Börse untergekommen. Und da habe ich kapiert, dass man an der Börse Grenzen überschreiten kann, wenn es funktioniert. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das begonnen habe.
Als junge Frau vor 40 Jahren, also in den 1980ern?
Ja.
Ja. Das war ja, das fühlt sich an, als wäre, ich bin 1983 geboren.
Herrlich.
Das heißt, ich war quasi.
Da warst du dann 2 Jahre alt, wie ich angefangen habe, so ungefähr.
Ich war aber ich bin ja noch deutlich älter als viele in der Bitcoin-Welt.
Das ist richtig.
Das ist ja, also die 80er Jahre, das ist ja eine ganz andere Welt. Also das ist ja, das ist die Welt, in der wir quasi Gordon Gekko, Wall Street, ja, da hatten nur die Billionaires von damals, hatten irgendwie Mobiltelefone im Auto und das war's.
Das war der Wahnsinn. Nico, ich, wenn mittags eine Aktie verkaufen wollte und ich habe in der, man musste ja noch in der Bank anrufen. Es gab kein Online-Banking. Dann hieß es, die sind alle zu Mittag. Kannst du dir das vorstellen? Habe ich gesagt, das geht nicht. Doch, die kommen um 2 wieder. Hey, hallo? Am Freitagnachmittag, da hieß es, wir haben jetzt geschlossen. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, sicher. In Österreich ist Freitagnachmittag immer noch zu.
Richtig. Und Online-Banking war im Endeffekt die erste große Befreiung, würde ich mal sagen. Aha. Ja. Und ich war am Anfang, verstehst du, ich habe am Anfang gezockt, ich gebe es ja zu. Ich war an der deutschen Terminbörse, die Älteren im Publikum wissen, was das ist. Deutsche Terminbörse ist das die Vorbörse von der Eurex. Mhm. Eurex, sagt dir was? Das ist jetzt, wenn die Leute Optionen machen, wenn sie Short gehen, wenn sie Long gehen, wenn sie Shortseller sind, ja? Und die deutsche Terminbörse, die hat es früher auf die DAX-Werte gegeben und da habe ich gezockt wie verrückt. Ja, aber das habe ich alles aufgehört. Jetzt klare Ansage, wir nehmen nur Aktien. Wir nehmen keinen Schein, wir nehmen nicht irgendein seltsames Geschichte.
Zertifikate?
Nein, das machen wir
ganz
nicht.
Ganz großes Ding, die Zertifikate.
Nein, ich arbeite grundsätzlich nur mit Aktien und Nico, eigentlich am liebsten mit den 20 Größten dieser Welt.
Weißt du, da laufen da draußen ungefähr 7 Millionen Finanzinfluencer herum, die okay, alle erklären, sie werden jetzt, so wirst du reich und das musst du machen. Mhm. Ja? Und du bist die Erste, der ich glaube.
Okay.
So wie du hier sitzt.
Ja.
Ja, okay. Weil du hast es ja nicht notwendig, das irgendwie zu erfinden, und du bist jetzt auch nicht mit dem dicken Auto hier angekommen und du hast jetzt auch keine Telegram-Gruppe, in die du mich reinziehen willst, oder?
Nein, ich will niemand was verkaufen. Ich bin aus freien Stücken hier. Niemand hat mich gezwungen, hier zu sitzen. Und ich kann einfach ganz gnadenlos sagen, ich bin schon seit längerer Zeit einfach finanziell sehr unabhängig und ich mache es einfach weiter, weil es mir Spaß macht.
Wie viele Fehler waren dafür notwendig?
Boah, natürlich hat es Fehler gegeben. Ja? Ich meine, ich habe auch manchmal auf eine Aktie gesetzt und wollte zu viel, besonders am Anfang. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt damit begonnen, oder schon seit langem, dass ich einfach mit kleinen Sachen immer zufrieden bin. Also bei den Kurzdeals bin ich immer mit 1-2 Euros zufrieden. Muss man halt mit der größeren Summe in den Kurzdeal reingehen. Aber dieses, dass sich eine Aktie heute Morgen verdoppelt, das gibt es ganz selten. Dass sie sich halbiert. Wir sehen die Warta, ja, aktuelles Beispiel. Das geht öfter.
Dann muss man aber zumindest auch wirklich darauf achten, wo man handelt, dass man da mit Gebühren und Spreads und so weiter besonders spart, ne?
Ja.
Hast du da, ich will jetzt nicht, Tipps sind jetzt eine blöde Frage, aber worauf sollte man achten, ohne jetzt irgendwie einen Namen zu nennen?
Also ich würde mal sagen, ich möchte ja diesen ganzen Internetbanken nicht zu nahe treten, aber da heißt es ja immer Null Gebühr. Null Gebühr hört sich gut an. Aber wenn sich die Internetbanken das im Spread holen, darf ich vielleicht kurz sagen, was ein Spread ist? Das heißt,
unbedingt.
Der Ankauf ist dann einfach um ein paar Euro teurer oder beim Verkauf bekommt man ein paar Euro weniger. Die haben dann einfach einen anderen Spread und mit dem Spread holen sie sich die Gebühr letztendlich wieder. Mhm. Aber ich muss sagen, die Internetbanken sind im Großen und Ganzen gut. Viele junge Leute sind dort, aber egal was die Gebühren sind, im Endeffekt muss die Aktie steigen, dass dein Gewinn da ist. Die Gebühren sind nett, aber was nützen dir die Gebühren, wenn die Aktie sich halbiert? Ja? Nützen dir nichts.
Nützen dir nichts, das ist richtig. Du kannst sie ins Long-Term-Depot dann schieben.
Ja, aber das nützt dir nichts. Und andersrum gesehen, die Gebühren sind wichtig, aber wenn sich eine Aktie verdoppelt, dann ist es ja auch wieder egal, ob du jetzt ein paar Euro Gebühr gezahlt hast oder nicht.
Gut, das verstehen die Bitcoiner. Aber warum, oder anders gefragt, wenn du jetzt auf den Markt siehst, für Leute, die sich zum ersten Mal mit Aktien, bleiben wir mal bei den Aktien, beschäftigen, okay, ist es immer teuer.
Ja? Ja.
Wenn du jetzt auf den Markt siehst, heute, ganz aktuell, ja, wir sind jetzt, was haben wir, Ende Juli.
Du meinst die Aktienkurse?
Die Aktienkurse, ja.
Okay.
Hast du dann Sorge, was die Crash, Korrektur, Ding, oder ist dir das alles inzwischen völlig egal?
Also pass auf. Ich würde einfach so sagen, ich habe schon viel überstanden. Ich habe Lehman Brothers überstanden, ich habe den Untergang des neuen Marktes überstanden, ich habe noch so ein paar andere Krisen, die sich so im Laufe der 40 Jahren angemeldet haben, überstanden. Ich bin jetzt auch der Meinung, dass die Tech-Aktien viele, viele Jahre jetzt wahnsinnig gut gelaufen sind. Ja, ich meine die Magnificent Seven, die im Endeffekt den Nasdaq hochgezogen haben. Mhm. Du musst dir mal vorstellen, der Nasdaq hat 100 Werte, aber im Endeffekt die 7, Magnificent 7, haben im Endeffekt für den Anstieg waren verantwortlich für den
sieben,
Anstieg.
Die 7 reichen auch für den S&P 500, also es ist nicht nur der Nasdaq.
Ja, natürlich, genau. Aber irgendwann müssen die auch mal atmen. Die haben lauter Schnappatmung. Irgendwann werden die wieder konsolidieren. Dann warten wir das wieder ab. Wir stehen das geduldig durch und dann machen wir wieder weiter. Die Börse ist eine Wellenbewegung und es geht immer so ein bisschen auf und ab. Und das muss man einfach aushalten.
Wann war der Punkt, an dem du zum ersten Mal darüber nachgedacht hast, dass es da auch den Faktor der Geldentwertung gibt, der da reinspielt bei der Börse?
Naja, jetzt zum Beispiel, jetzt aktuell, nehmen wir mal das mit der Inflation. Viele Leute haben Angst um ihr Cash, viele Leute haben Angst, dass die Banken hops gehen etc. Wenn du in Aktien angelegt hast, hast du ein Sondervermögen. Also ich meine, wenn du in Aktien anlegst, die sich halbieren, dann ist es die Frage, ob du nicht vielleicht lieber doch die Inflation genommen hättest. Ja? Aber im Normalfall kann man sagen, dass man mit Aktien sich einen Wert geschaffen hat. Oder man nimmt aus dem Aktienmarkt Geld raus und geht in Betongold, also in eine Immobilie, dass man irgendwo festere Werte hat. Ich würde im Moment auf keinen Fall das Geld als Cash vor mir herschieben. Würde ich nicht machen.
Aber das hättest du auch schon in den 80er, 90er, Nullerjahren nicht gemacht.
Nein, hätte ich nicht gemacht. Und am Anfang, Nico, ist es wahnsinnig schwierig, weil wo willst du denn die Masse hernehmen für die Börse? Du hast ja am Anfang einfach wenig Geld. Also wir haben das damals so gemacht, mein Mann und ich, wir waren beide Lehrer. Wir haben von einem Lehrergehalt gelebt und wir waren uns einig, dass ich mit einem Lehrergehalt in die Börse reingehe. Und weil wir das eben schon so früh angefangen haben, wurde es halt dann irgendwie cool. Mehr will ich nicht sagen. Es wurde halt einfach gut.
Aber alleine, dass ihr es geschafft habt, als Lehrer-Ehepaar in den Deutschland der 80er Jahre diese Entscheidung zu treffen, ist schon so außergewöhnlich.
Okay.
Also, weißt du, was ich meine? Da hast du vielleicht mal gesagt, okay, der Bankberater hat mir dann Fonds und dann gebe ich da was rein und so. Aber dermaßen strategisch und das auch noch zu überlegen. Heute gibt es YouTube-Videos ohne Ende, die dir sagen, lebt von einem Gehalt oder Dings.
Stimmt.
Aber damals, da muss man erstmal auf die Idee kommen.
Also das Schlüsselerlebnis habe ich ja schon öfter erzählt, aber das ist einfach so gnadenlos. Ich gehe in die Bank rein, habe von einem Onkel damals, da war ich sehr, sehr jung, der hat mir einen Umschlag gegeben, da waren 5.000 D-Mark drin. Früher waren 5.000 D-Mark wahnsinnig viel wert. Und dann bin ich auf die Bank gegangen und habe den Bankberater gefragt, was ich jetzt machen soll. Dann guckt er mich so an und sagt, ja, dann nehmen wir halt Festgeld, so wie sie ausschauen, so ungefähr. Ja? Und da war ich so sauer, Nico, ehrlich, ich war stinkesauer und habe gesagt, es reicht. Und dann habe ich einfach mal angefangen, so Hefte zu kaufen, wie Börse Online, Manager Magazin und so weiter. Und da ist der Entschluss gereift, dass ich das selber in die Hand nehme. Und ich finde es toll, wenn Anfänger an der Börse ETFs und Sonstiges machen, finde ich wirklich gut. Aber ich, für meine Person, möchte nicht mein Geld wieder jemand anders geben, sondern ich verwalte sozusagen den Familienfonds oder mittlerweile sogar der Verwandtschaftsfonds. Ich verwalte mit Einzelaktien die Sache selber.
Das heißt, Verwandtschaftsfonds sind einfach dann, sind deine Verwandten zu dir gekommen und gesagt, Elfi, mach du mal.
Also so das nächste Umfeld ist mit mir together.
Ja, verstehe.
Die haben erst mal abgewartet, ob es funktioniert. Dann haben sie irgendwie mitgekriegt, dass das anscheinend funktioniert. Und jetzt passt's. Aber das ist gut, es ist gut. Aber ich mache es nicht für fremde Leute. Das möchte ich nicht. Weißt du, Nico, wenn es funktioniert, kriegst du lauter Blumensträuße.
Ja.
Wenn es nicht funktioniert, zerlegen sie dich in Lego-Bausteine. Das geht nicht. Ja.
Das ist ja genau der Punkt, warum die meisten Menschen eben anders ticken als du und anders ticken als der durchschnittliche Bitcoiner, Bitcoinerin und sehr wohl das Geld auslagern an den Bankberater mit seinem Festgeldkonto oder mit seinem überteuerten Fonds, weil, wenn es schief geht, kann man zumindest noch sagen, ja, ist ja der schuld. Ist ja nicht meine Schuld.
Aber weißt du, Nico, es nützt dir ja nichts, wenn der andere schuld ist. Das Geld ist ja trotzdem dann nicht mehr da. Ja, ich weiß schon, ich habe schon verstanden. Und es gibt ja dieses Totschlagargument, also ich will keinem Bankberater zu nahe treten, aber wenn der Bankberater so gut ist, warum ist er noch in der Bank? Entschuldigung. Ja.
Klar, das ist das
ein Totschlagargument.
Ist ein Totschlagargument. Wie bist du auf Bitcoin gekommen?
Naja, erstmal fing es immer so an. Ja, haben die Leute irgendwie, man hat es gelesen, etc., etc. Und dann habe ich mir das mal angesehen und natürlich hat Bitcoin Schwächen. Bitcoin, wenn die Jünger verschwinden, haben wir ein Problem mit Bitcoin. Aber die Limitierung gefällt mir. Ich finde die Limitierung irre. Und ich finde auch Bitcoin als Wertspeicher gnadenlos interessant zur Diversifizierung. Also man muss jetzt nicht nur Bitcoin haben, das würde ich nicht sagen, aber man könnte sich ja mal mit Bitcoin auseinandersetzen und sich das überlegen.
Wann war das, also, dass du sozusagen drüber gestolpert bist oder ernsthaft überlegt hast?
Vor 2 Jahren habe ich endgültig überlegt, ob ich das interessant finde. Und ich sage nur so viel, im September 2023, glaube ich, war Bitcoin ein bisschen über 20.000, 23.000. Da sind die ja wieder runtergepurzelt. Und ja, habe ich einen guten Preis gefunden.
Gut, mit nach so langer Erfahrung hätte ich mir auch nicht erwartet, dass du dann dass du am Top einsteigst. Ja? wobei das natürlich die Erwartung, also die erste Erfahrung der meisten ist. Aber eigentlich wärst du ja auch prädestiniert mit deiner Börseerfahrung, mit deiner Aktienerfahrung, wärst du eben auch prädestiniert zu sagen, Bitcoin fasse ich nicht an. Weil das hat keinen Cashflow, es hat keinen intrinsischen Wert, das hat kein KGV. Weißt du, hast du Gold gekauft jemals?
Also ich würde mal so sagen, genau, vergleichen wir doch mal Gold und Bitcoin. Also es gibt ein Argument bei Bitcoin, was ich sehr ernst nehme. Zu mir haben ganz, ganz viele Leute gesagt, jede Software hat vielleicht irgendwo einen Fehler. Ich bin nicht so fit bei Software, aber wenn die Bitcoin-Software wirklich einen Fehler irgendwo hat, dann haben wir das Problem, dass die 21 Millionen Bitcoin eventuell gesprengt werden können. Das wissen ja alle. Aber bei Gold haben wir dasselbe Problem. Stellen wir uns einfach mal vor, in China oder irgendwo finden wir ein riesengroßes Feld von Gold oder, keine Ahnung, auf einem anderen Planeten. Das überlassen wir dann Musk. Der soll da mal nachschauen, ja, mit seinem SpaceX. Und dann haben wir auch ein Problem. Dann sinkt ja der Goldpreis deswegen, weil wir nicht, wie viel haben wir, wie viel hat die Welt? 8 Tonnen Gold oder was?
Nein, 200.000.
200.000, das ist doch so ein Quader. Ja. Wie ist das? Der Quader, glaube ich, ist dann so und so lang und so und so.
So ungefähr so groß wie ein olympisches Swimmingpool.
Richtig. Okay. So. Und wenn wir jetzt nochmal Gold finden, dann wird ja der Goldpreis nicht unbedingt steigen. Es kann uns aber niemand sagen, ob man nochmal irgendwo Gold findet. Und von daher finde ich die Limitierung bei Bitcoin ganz interessant.
Die Limitierung, aber meine Frage war ja im Vergleich zu Aktien. Ist ja oft das Argument, Bitcoin ist ein greater fool's game. Ja, du musst immer jemanden finden, der dir mehr gibt dafür. Es gibt aber keine fundamentalen Bewertungskriterien, so wie bei einer Aktie.
Das ist richtig, ja.
Und da möchte ich gerne wissen, warum du davon nicht abgeschreckt warst, als dermaßen erfahrene Aktieninvestorin.
Weil ich der Meinung bin, wenn sowas wie Bitcoin kommt, ich habe sowas vorher noch nicht gekannt, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, ich habe den Mangold gelesen, die orange Pille, dann habe ich, der Name ist so schrecklich zum Aussprechen, der Standard Bitcoin.
Seyfedina Moos.
Danke. Magst du einfach nochmal laut wiederholen für die Leute?
Seyfedina Moos.
Ja, danke, genau.
Ich kann auch Rahim Dagisadegan. Schöne Grüße gehen raus an den Rahim, weil ich habe einmal...
Sehr schön.
Ich habe einmal seinen Namen falsch gesagt.
Mag er nicht, oder?
Nein, wer mag das schon?
Nein.
Aber vor allem, dann merkst du es dir. Also,
ja.
Also, du musst, das ist wie bei der Börse. Wenn du die Fehler gemacht hast, dann merkst du es dir. In der Theorie ist immer schwierig.
Genau. Ja. Also, dieses Buch ist schwer zu lesen, muss ich gleich den Usern auch sagen. Wirklich schwer zu lesen. Aber das ist schon krass. Also, da steigt man dann schon richtig ein. Und ich habe mich wirklich umfassendst informiert. Und ich bin der Meinung, why not? Ja, dann nimmt man halt einen Teil und könnte sich die Sache überlegen.
Glaubst du, dass es da auch ein Einfalltor gibt, wieder für auch für eine ganz neue Generation von Anlegern, die dann irgendwann mal sagen werden, okay, so wie du gesagt hast, weil viele sind heute wahrscheinlich sehr overexposed, was Bitcoin betrifft, in der Bitcoin-Community. Mhm. Ich glaube schon, dass es eine Zeit geben wird, in der werden ein Teil dieser Anleger ihr Geld umschichten, eventuell. Wer weiß, vielleicht gibt es bald mal eine Börse, wo ich dann meine Apple-Aktie direkt in Bitcoin kaufen kann.
Okay, also... Nico, ich würde das gerne nochmal mit dem Halving erklären, weil dieses Halving hat mich fast überzeugt. Im April war doch wieder ein Halving.
Ja.
Okay, dann sind einige meiner hops gegangen, die kleineren, schlimm, aber es hat sich halt nicht mehr rentiert. Und es werden ja weniger Bitcoin geschürft, weil die Belohnung, wichtig, nicht der Bitcoin halbiert sich, sondern die Belohnung für den Miner, der den Bitcoin schürft.
Ja.
Das wird immer verwechselt. Die Leute denken dann, jetzt war Halving, der Bitcoin geht runter, das stimmt
nicht. Der Bitcoin-Preis.
Der Bitcoin-Preis, der ist davon unabhängig. Aber was ich sehr interessant finde, wenn die Miner weniger Bitcoins herstellen und aber in den amerikanischen Bitcoin-ETFs oder wie heißt er denn schnell wieder? James Dini oder wie er heißt, der hat doch am Anfang immer gesagt, er ist gegen Bitcoin, plötzlich ist er nicht mehr dagegen. Das ist der von dem großen Fonds.
Du meinst BlackRock, der ja. Larry Fink.
Ja, der Larry Fink ja. hat zuerst gesagt, also alles unangenehm, ja, und jetzt? Also ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen was mit dem Geschäft zu tun hat. Jetzt finde ich es plötzlich gut. Und von daher bin ich der Meinung, wenn ein verringertes Angebot auf ein größeres Interesse trifft, hallo, ja, dann könnte man doch zyklusmäßig glauben, alle 4 Jahre gibt es ja Halving, könnte man doch glauben, dass es eventuell sich wieder zu einem neuen All-Time-High hochschraubt. Also, okay.
Hast du ein Preisziel?
Ich habe mehrere Wetten laufen auf Bitcoin. Ich sage 100.000 US-Dollar am 31. Dezember 2025.
Bis dahin oder an dem Tag?
Bis dahin.
Bis dahin. Bis Ende 25.
Ja.
Das ist ja dann eigentlich schon sehr konservativ.
Ja, brutal. Ich bin sowieso sehr konservativ. Wirklich, bin ich echt. Weil ich finde, 100.000 US-Dollar im Dezember 2025, hallo?
Ist das eine private Wette, die du laufen hast? Oder hast du wirklich auch mit Geld, also quasi einen Einsatz getätigt?
Also genau, wir machen das so unter uns, in unserer Followergruppe oder in meiner Bubble. Wenn wir wetten, dann muss der verliert, den Einsatz, sagen wir mal 100 Euro ja. oder so, ist ganz lustig,
ja.
für einen guten Zweck spenden und muss die Spendenbescheinigung zeigen.
Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sats zu stacken. Alleine, dass du jetzt, okay, jetzt bist du fast 70, hast du gesagt, seit 40 Jahren an der ja. Börse. Jetzt sitzt du hier in einem Bitcoin-Podcast. Ja? Vor 20 Jahren wussten wir noch nicht mal, was ein Podcast ist. Von ja. Bitcoin reden wir noch gar
gebe
nicht.
Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht.
Du könntest jetzt auch gemütlich in deinem 15. Schrebergarten sitzen und ja. die Gott und die Welt an dir vorbeiziehen lassen, aber du hast offenbar Lust und Freude daran, auch da was weiterzugeben. Und zum Beispiel gibt es ja, weil du auch gesagt hast, du ja. möchtest deine finanzielle Unabhängigkeit. Das ist ja bei jungen Frauen zum Beispiel ein großes Thema heute. Ja. Du warst da schon vor 40 Jahren dort. Was würdest du denen heute sagen? Beziehungsweise tust du das auch? Also, was machst du? Du bist heute auf Instagram, auf Twitter, du bist quasi eine Internet-Personality.
Na gut. Also, ich habe mit Twitter begonnen. Ich bin bei Twitter total happy, weil bei Twitter, das sind einfach gute Leute.
Ja.
Die jungen Leute sagen, Twitter ist was für Alte. Nein, ist nicht wahr. Die Leute können ja alt sein, um Gottes Willen. Aber das sind richtig Leute mit viel Erfahrung. Jetzt bin ich ein bisschen auf Insta gegangen. Auf Insta dreht man Videos. Das war mir am Anfang etwas suspekt, aber gefällt mir ganz gut. Und ich habe vor, und das weiß ich aber noch nicht, wann ich das zeitlich einbaue, wir brauchen in den Schulen entweder immer denselben Vortrag. Wir müssen den jungen Leuten erklären, wie man einen Sparplan macht. Und zwar von Anfang an. Weil die jungen Leute werden in der Schule nicht auf die Finanzen vorbereitet.
Aber ja, da muss ich jetzt einhaken. Du bist Lehrerin und du hast natürlich völlig recht, dass das ja. so ist. Und ich bin auch der Meinung, dass das gut wäre. Allerdings, wenn du mal die wenigsten Kinder wollen das, was in der Schule vorgekaut wird.
Das stimmt.
Das heißt, wenn du dann Videos auf Instagram machst,
ja.
Ja, oder jemand anderer das tut, dann ist es ja viel interessanter ja. für die jungen Leute, als ja. wenn man das in der Schule vorkaut. Da ja. holt man sie doch eh dort ab, wo sie ja. sind.
Das stimmt. Das stimmt. Also vielleicht kann man das auch übers Internet versuchen. Ich bespreche jetzt immer Aktien auf Instagram, aber warum könnten wir nicht einfach mal auch so eine Serie machen, dass man die Leute da ein bisschen hinführt? Und zu den jungen Ladies will ich noch was sagen. Ich finde das so anstrengend, Nico. Frauen machen für Frauen ein Seminar. Schwachsinn. Männer und Frauen lassen wir mal alle gleich hier rumlaufen. Und warum soll eine junge Lady 5.000 Euro oder mehr für irgendein Wochenende zahlen, wo ihr erklärt wird, wie sie das Geld anlegt? Sei mir nicht böse, dann fehlen am Montag die 5.000 Euro und man hat es vielleicht doch nicht begriffen. Ja. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass alle sich eigentlich umfassend mehr informieren müssen. Diese Seminare sind sicher sehr, sehr gut. Ich finde sie nur zum Teil immer etwas überteuert.
Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Gibt es da so Seminare, wo man 5.000 Euro das Wochenende verlangt?
Keine Ahnung.
Warum habe ich noch kein Seminar gemacht?
Ich mache solche Seminare nicht. Ich biete sie auch nicht an.
Ich möchte das
nicht. Das, was ich an Content liefere, ist kostenlos und es bleibt auch so. Aber ich wollte sagen, jeder hat eigentlich ein bisschen die Verpflichtung, schon in jungen Jahren einfach hier mal zu gucken, dass er irgendwo sich ein Fundament schafft mit Geld. Das ist einfach wichtig.
Ich bin da vollkommen bei dir. Ich weiß, dass es da solche Angebote gibt. Ja, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, hier komm in meinen Kurs, hier, da. Das ist dann oft auch gar nicht Seminare, sondern einfach ein Online-Kurs, weil das lässt sich besser auch leveragen. Ja.
Gibt sicher auch gute Kurse.
Ja, es gibt wahrscheinlich gute Kurse, aber das Problem ist, und das ist natürlich im Internet-Hustle-Game ein Riesenthema. Und natürlich mache ich mir darüber auch Gedanken, weil ich bin ja auch in dieser Branche. Aber ich finde, für Dinge, die man auch gratis gut recherchieren kann, einen Kurs anzubieten und dann den dann auch noch hoch zu bepreisen, mir liegt es nicht. Ja? Wahrscheinlich ist es trotzdem okay, das zu machen, weil viele Leute...
Ja, ist in Ordnung. Ja? Ich sage immer, jeder, wie es für ihn passt. Wenn jemand sagt, ich mache so einen Kurs und er bringt mir was, ist doch in Ordnung. Ich sage das auch wahnsinnig oft auf meiner Timeline, auf Twitter. Dann sagt jemand, so würde ich das nie machen. Dann sage ich, dann macht eben jeder es so, wie er glaubt, dass es für ihn passt bei der Geldanlage.
Weißt du, warum ich glaube, dass die Kurse grundsätzlich schon okay sind, wenn man den richtigen gefunden hat, den richtigen Zugang? Und darüber denke ich auch nach, weil natürlich überlege ich, solche Sachen auch mal zu machen. Aber ich glaube deswegen, weil wer sich dann einlässt und sagt, okay, ich gebe jetzt, okay, 5.000 ist absurd, aber ich gebe jetzt hier, keine Ahnung, 500 Euro
ja,
aus für
zum
den
Beispiel.
Kurs.
Ja, ist adäquat, sehe ich auch so, ja.
Das ist zumindest ein Commitment, darauf will ich hinaus. Ja. Das ist ein Commitment zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Geld und ich mache diesen Kurs, weil ich möchte damit anfangen. Und viele Leute brauchen auch ein finanzielles Commitment, um Dinge anzugehen. Wenn es nur gratis
ist, gebe ich dir recht.
Ja.
Dann ist es wieder nichts wert. Es ist einfach so. Aber ich würde den Leuten raten, sie sollen an Social Media einfach mal sich Nachrichten anschauen oder einfach so Tweets lesen. Das hilft, aber ich glaube, die Konsequenz ist natürlich dann sehr schwierig. Also, weißt du, wenn man am Anfang 5 Follower hat, dann folgt dir auch keiner. Mhm. Wenn du ein paar Tausend hast, dann folgen dir die Leute. Das ist auch irgendwie komisch. Ja, verstehst du? Das heißt ja nicht, wenn du so und so viele Follower hast, dass es dann wirklich gut ist.
Naja, es gibt eine gewisse Selektion natürlich.
Ja, das stimmt.
Es gibt eine gewisse Selektion.
Und was ich dir noch sagen wollte, was ich total toll finde, ein Hoch auf meine Jungs. Also am Anfang war das für die Jungs echt schwierig. Ich habe ja 99% Herren um mich herum. Es war wirklich schwierig, dass wir zusammenarbeiten. Und jetzt mittlerweile läuft das einfach toll. Also besonders auf Twitter.
Was heißt, du hast um dich herum und
ja,
arbeitest
das
zusammen?
Ist einfach total irre. Pass auf, wenn du als Stockmom-Lady auf Twitter auftauchst, ich habe immer zwei so rosa Blumen dahinter, ist allein schon eine Provokation. Ja, und dann schreibe ich halt da meine Kurzdeals oder ich schreibe halt irgendwas, da muss man wieder drunter schreiben, keine Anlageberatung etc. Und dann dauert es halt ein bisschen, bis du eine Akzeptanz bekommst. Aber mittlerweile ist es einfach lustig. Wenn ich mich aufrege, brauche ich immer ein Riechsalz. Und wenn einer von den Jungs schreibt, ich glaube, ich muss mir mal das Riechsalz von Stockmom ausleihen, dann sind wir einfach auf Linie. Ja. Ja? Oder sie schreiben mir einen Joke und ich schreibe zurück. Und einer sitzt im Zug fest, ist gerade vorhin passiert. Er hat den Zug wieder versäumt. Da habe ich gesagt, Mensch, dann liest doch in der Zwischenzeit meine Tweets. Dann geht die Zeit schneller vorbei. Also wir kommen super miteinander klar. Das finde ich toll.
Und wie, was ist das für eine Community, die du ansprichst? Also ist das, sind das dann reine Aktieninvestoren und wie reagieren die, wenn du mit Bitcoin um die Ecke kommst?
Also normalerweise ist es FinTwit. FinTwit ist eine sehr große Bubble und die meisten kommen von den Aktien. Und bei Bitcoin habe ich eine sehr geteilte Geschichte. Die einen verteufeln Bitcoin, die anderen sind sich unschlüssig und dann gibt es halt auch eine Gruppe, die total begeistert ist. Ja, also ich habe alles bei Bitcoin. Mhm. Aber Bitcoin ist schwierig, Nico.
Warum?
Ja, ich war doch zum Beispiel auch in Prag. Ich habe mir auch in Prag dieses Event reingezogen. Und Bitcoin, viele Leute denken, Bitcoin ist einfach Humbug. Weißt du, wo ich hin will? Mhm. Und dann heißt immer, überzeuge mich mal, dass ich Bitcoin kaufe. Dann sage ich immer, nein, mache ich nicht. Am Schluss fehlen die Bitcoin für jemanden, der sie kaufen will. Kommt überhaupt nicht in Frage. Also warum sollen wir jemand oder warum soll man jemand überzeugen, eine Aktie oder Bitcoin zu kaufen? Muss doch jeder selber wissen.
Das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel dieses Meme vom Orange-Pillen eigentlich nicht mag. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich gebe jemandem die orange Pille. Die muss jeder selber finden.
Richtig.
Jeder muss selber drauf irgendwie kommen. Deswegen ist es genauso. Besser, so wie ich mache passiv meinen Content, den kann man sich gerne ansehen oder anhören. Aber,
ja, wunderbar. Sind wir uns total einig. Und bei den Bitcoin sage ich auch, ja, dann sind halt die Leute nicht dabei. Ist doch, also ich verstehe das Problem überhaupt nicht. Ja?
Was war dein Eindruck von Prag?
Also, Prag. Also, der Saylor ist natürlich ein Platzhirsch, der Michael Saylor. Ja. Muss man schon sagen. Aber dann hat er die 24 oder 21 Regeln für Bitcoin da vorgestellt. Da waren, glaube ich, über 10.000 Zuschauer da. Die haben natürlich immer gebrüllt, wenn er das Richtige gesagt hat. Das war schon sehr lustig, das zu beobachten. Also in Prag ist mir aufgefallen, ein paar sind da wirklich sehr gut dabei. Aber ich hatte in Prag auch ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein paar Traumtänzer gibt. Und dazu Traumtänzer, das sind einfach sehr, sehr junge Leute, die denken, wenn sie ein paar Bitcoin haben, dann müssen sie nicht ein Leben lang arbeiten. Sie warten einfach, bis Bitcoin explodiert. Da wäre ich sehr vorsichtig, weil Nico, wenn Bitcoin nicht explodiert, dann haben diese Leute ein Problem. Ja, also ich würde sagen, man kann Bitcoin ernst nehmen, aber man sollte nicht sagen, dass Bitcoin die Lebensarbeitszeit ersetzt.
Ich glaube, wenn du mit der Motivation nicht mehr zu arbeiten in irgendwas reingehst, dann hast du schon ein Problem.
Ja.
Egal, ob du das
hast du Verlust.
Weißt du, das ist was diese ganzen wirklichen Scammer auch hier kommen, die Gruppe Auto, Frauen, Handy,
immer
Uhr,
dasselbe. Immer
Ding,
dasselbe.
Die implizieren quasi den Jungen, das sind auch meistens Männer. Wenn du mir folgst, dann kannst du meinen Lifestyle haben. Der ist natürlich 100% fake, aber das ist ja egal. Und das ist sozusagen die unterste Stufe der Gier, die da angesprochen wird. Und
Furchtbar.
Das geht immer schief, weil selbst wenn du Erfolg hast, was wirst du machen? Du wirst das Geld verprassen. Und stehst nachher noch schlechter da als vorher.
Und die größte Freude, ganz ehrlich, die größte Freude ist, wenn man sich das selber erarbeitet hat. Wenn man sich sein Vermögen oder seine finanzielle Freiheit selber erarbeitet hat, das ist einfach ein Stolzgefühl, das ist unbeschreiblich. Das ist einfach cool. Man muss doch nicht warten, bis jemand stirbt, damit die Erbschaft kommt. So ein Schwachsinn. Wir machen uns die Erbschaft selber und dann braucht man nicht auf irgendwas warten. Und immer dieses, ich verstehe das nicht. Also liegt mir fern, aber viele Leute denken so.
Ja. Es ist glaubst du, dass das auch ein Zeichen der Zeit ist, der Inflation und von Fiat Money und so, dass das einfach jetzt immer mehr Menschen A, sich denken, das geht sich für mich nicht aus, so wie dass sich das für meine Eltern ausgegangen ist und B, aber dann gleich nach der Abkürzung suchen? Oder gab es das immer schon?
Weißt du, ich glaube, wir haben ja jetzt eine Erbengemeinschaft, bin ich schon ganz blöd. Wir haben eine Erbengeneration. Also nach dem Krieg war nichts da, dann und so weiter. Aber jetzt, die jungen Leute, ich gönne es ihnen von Herzen allen, die sind oft sehr weich gepolstert. Super, finde ich toll. Aber weißt du, die Welt ist fragiler geworden. Es ist schwieriger für die jungen Leute. Weißt du, wie ich jung war, bin ich um die ganze Welt geflogen. Nach Nepal und Indien und dort musste man hin. Niemand hat einem geschimpft, wenn man in ein Flugzeug eingestiegen ist. Jetzt hast du dort einen Kriegsherd, dort einen Kriegsherd, da sollst du wieder nicht fliegen und so weiter. Es ist für die jungen Leute schwieriger jetzt. Und dadurch, dass sie dann eben auch das Geld vielleicht leichter bekommen, wird die Sinnfrage nicht einfacher.
Oh.
Die wird nicht einfacher. Weil wenn dir jemand, wenn du ein junger Mensch bist, Geld hinlegt, ja und? Damit ist ja das Leben noch lang nicht gelebt.
Was du da implizierst, ja? Was du da implizierst, ist ganz, ganz wichtig. Weil du sagst, die Leute, es ist eigentlich für die jungen Leute, die heute in einer materiellen Sicherheit bereits aufwachsen,
ja,
ist es schwieriger, hast du gerade gesagt,
ja,
als für diejenigen, die die materielle Unsicherheit noch kennen.
Ja.
Und ich bin vollkommen deiner Meinung, auch wenn ich es jetzt empirisch nicht beweisen kann, aber natürlich weiß ich, wie das ist, wenn man sein selbst etwas aufbaut, ja, und im Vergleich zu Erben oder was auch immer. Und das sollte auch jedem einleuchten. Ja? Egal, ob ich jetzt mit einem Glücksspiel oder an der Börse oder auch mit Bitcoin oder sonst wie schnell reich werde.
Ja, nein, es ist nichts gewonnen.
Es ist nichts gewonnen.
Im Gegenteil. Wenn du in einem bestimmten Alter dich in Sicherheit schon wiegst, dann wird das auch schwierig für deinen Freundeskreis, weil da wird halt geschüttelt und man kann sich ja was aufbauen und wenn dann irgendwann noch was dazukommt, wunderbar. Aber dass man nur auf eine Erbschaft stolz ist, eine Erbschaft, auf die braucht man nicht stolz sein, da kann man sich freuen. Aber auf geleistete Arbeit oder auf Sachen, die man selber geschaffen hat, auf die kann man stolz sein. Ja, sehe ich wirklich so.
Und es gibt dir auch den Beweis, dass du es kannst. Was meine ich damit? Selbst wenn es schief geht, gibt es ja ganz viele, die bauen eine Firma auf, dann passiert irgendwas,
ja,
fangen einfach bei null wieder an.
Ja.
Haben die Erfahrung, das heißt, es geht ihnen eigentlich im zweiten Anlauf besser als im ersten, ja, weil sie ja schon ungefähr wissen, was sie tun.
Richtig, ja. Und die Zufriedenheit kommt dann. Und bei einigen jungen Leuten stelle ich einfach fest, dass sie einfach nicht so genau wissen, wo jetzt ihr Lebenssinn liegt. Ja, hallo? Der liegt jedenfalls nicht darin, eine Erbschaft auszugeben.
Und dann würde ich sagen, wenn wir schon darüber nachdenken, was könnte man auf der schulischen Ebene tun, ist es vielleicht gar nicht so sehr, ihnen zu erklären, was eine Aktie ist, sondern ihnen zumindest auch zu erklären, nach der Schule kannst du auch eine Firma gründen.
Du kannst
was aufbauen. Du musst nicht darauf warten, dass dir jemand einen Job gibt. Du musst nicht 300 Bewerbungen ausschicken.
Richtig.
Ja? Du kannst doch einfach, keine Ahnung, einen Kredit aufnehmen, einen kleinen und einen Würstelstand kaufen.
Wobei, da muss ich wieder ein Veto einlegen. Du weißt ja, die Stockmann legt immer wahnsinnig gern Veto ein.
Das erste Veto,
in Deutschland ist es besonders schwierig, dass man jungen Leuten den Start für ein Startup oder sonst was vereinfacht. Ja,
ja, ja. Ja,
ja, ja.
Ja,
weil
ja,
bis die durch alle Hürden durch sind, also da muss ich jetzt auch mal meckern, obwohl ich dieses Gemeckere auf den Start ja überhaupt nicht mag.
Ja, ja, ja.
Aber bis die das dann geschafft haben, also da gibt es Länder, da geht es einfacher. Ja?
Das ist halt ein deutsches Problem. In Österreich ist es natürlich auch nicht viel besser. Ja, man versucht
immer
wieder.
Wie ist es bei euch? Gibt man da Startkapital?
Startkapital, naja, es gibt so Förderungen und so weiter, aber das Ganze ändert dann, wenn du wirklich in den Startup-Bereich gehst, ändert es dann damit, dass du, wenn du im Silicon Valley ein Startup aufbaust, orientierst du dich an die ganzen Venture Capitalists und wenn du dich in Österreich ein Startup aufbaust, orientierst du dich an irgendwelche staatlichen Fördertöpfe, ja,
ja.
Aber keiner orientiert sich am Markt. Ja? Und das ist halt auch komplett bescheuert.
Ja.
Also ich meine, es gibt Leute, es gibt Förderberater und ich verstehe schon, dass du jetzt nicht die meisten Startups jetzt nicht shoestringen kannst mit deinem eigenen Budget, ja.
Ja.
Wobei, Klammer auf, es wird durch die Digitalisierung schon einfacher.
Ja.
Also ich mache das hier auch ohne Kapitalgeber und gerade in diesem
super.
Medienbereich
finde ich
geht
super,
das.
Gell?
Ja?
Nico, muss ich echt, also groß Gratulation, finde ich toll. Und dass du dann auch den Leuten die Möglichkeit gibst, dass du hier was weiterbringst, finde ich genial.
Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, weil ich merke, dass es einen positiven Effekt auch bei meinen Gästen hat, was deren Netzwerk betrifft und so.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, was ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also ich habe immer gedacht, okay, ich freue mich, wenn die Leute zu mir kommen und so weiter, aber dass das für die dann auch, und das wirst du auch sehen hoffentlich, dass dann viele mehr aus meiner Community dich kennenlernen und da ergeben sich immer wieder Dinge.
Super.
Nein, aber das ist für mich auch total faszinierend. Also es gibt Möglichkeiten, auch mit relativ wenig Budget heute was aufzubauen. Ja?
Richtig.
Und, Und das ist, glaube ich, das, was in der Mentalität fehlt. Also das könnte man den Kindern oder den Jugendlichen in der Schule schon ein bisschen mehr beibringen, dass du mit Unternehmertum, die Leute wollen wissen, wie wirst du reich. Meiner Meinung nach gibt es einen einzigen Weg, reich zu werden, und das ist ein Unternehmen aufzubauen, mit dem du Millionen von Menschen helfen kannst.
Und darf ich da was sagen? Im Moment angesagt, es muss das Wort KI drin sein. Entschuldigung. Einer hat mal geschrieben, er findet AI und KI gut. Ich habe nicht geschrieben, dass das dasselbe ist, einmal Englisch, einmal Deutsch, aber lassen wir es mal so. Also, künstliche Intelligenz ist angesagt, und wenn jetzt junge Leute aus der Schule gehen, dann sollten sie halt, auch wenn sie vielleicht Kunstgeschichte wahnsinnig lieben, dann sollten sie die Kunstgeschichte auf die Seite nehmen und vielleicht in KI irgendetwas machen, weil man muss den Trend der Zeit erkennen und muss da mitgehen. Und ich glaube, diese künstliche Intelligenz steht erst richtig am Anfang.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, und wenn jetzt jemand jung ist, dann soll er bitte da hineingehen.
Und weißt du, warum wir glauben, also es ist ein bisschen so wie bei Bitcoin, oder? Die Verwendung der Technologie ist immer noch ein bisschen holprig, ein bisschen clumsy. Ich habe heute habe ich erst 13 verschiedene Chrome-Extensions, die mit KI also getestet. Ja. Das ist alles so überladen und mühsam, und du weißt nicht genau, wofür zahlst du eigentlich und wofür nicht, und was können die und was können die nicht. Und dann, ja, es funktioniert. Wofür ich jetzt inzwischen einsetze, ist für die Remote-Podcasts. Da kann die KI das auch dann schon schneiden und so weiter.
Super.
Aber natürlich nicht annähernd auf dem Level, als wenn das ein Profi macht. Ja? Sondern das ist dann eher so für schnell, schnell, schnell mal. Ja? Aber zu sehen, oder zum Beispiel, was ich auch mache, ist, ich lade dann die Folgen, die wir auch hier im Studio machen, die lade ich dann hoch und dann die Shownotes und die Chapters, das macht alles die KI.
Super.
Ja? Und das ist schon interessant.
Na, das finde ich schon toll. Und was ich dir noch sagen wollte, es ist leider immer noch so, wenn man von KI erzählt, dann schauen die Leute irgendwie komisch, also einige, und sagen, das ist doch nichts Gescheites. Und wenn man erzählt, dass man in Aktien macht, dann heißt es, und hast du noch einen anderen Beruf? Also, verstehst du, wir haben 2024.
Ja.
Und es ist immer noch nicht akzeptiert. Übrigens, wie ich angefangen habe mit den Aktien, da war das in der Nähe von der Prostitution. Ja, das war ja irgendwie komisch. Da macht jemand Aktien. Ja, so ein Schwachsinn. Ja. Und heute noch, wenn man davon erzählt, dann heißt es, ja, und sonst machst, hast du noch einen anderen Beruf? Es ist unglaublich. Verstehst du? Also, wenn jemand in der Früh aus dem Haus geht und er kommt später am Abend heim, egal was er untertags gemacht hat, arbeitet er viel. Ja. Wenn ein Internetnomade irgendwo auf einer Insel sitzt und Börse macht, dann ist er irgendwie Nix-Tour. Ist irre, gell?
Das wird eine Generationengeschichte sein.
Ja, ja? Das glaube ich auch.
Ich bin die Generation, ich musste noch mich deprogrammieren. Ja? Also am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht 8 Stunden am Stück im Büro gesessen bin.
Ja.
Jetzt weiß ich, das ist eigentlich Bullshit. Ja? Weil meine Produktivität wird dadurch nicht besser, und ich habe auch niemandem etwas zu beweisen, wie viel ich da jetzt irgendwie absitze.
Sehr gut, muss weg.
Weg. Ich meine, ich bin immer noch ganz gerne, aber jetzt freue ich mich eher, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe, um meine ganzen Backoffice-Admin-Geschichten zu machen. Aber das ist eine Generationenfrage. Gestern zum Beispiel erzähle ich dir eine Geschichte. Kennst du auf meinem YouTube-Kanal gibt es ja auch, so wie du auch auf Instagram machst, da gibt es ja diese Shorts,
ja,
diese Kurzausschnitte, wenn wir von dir auch machen. Und die macht der Ben, und der Ben macht das ganz großartig. Ja, der macht das, am Anfang hat man das total bare bones, eigentlich schlecht, und er hat das gelernt innerhalb von, wie eine KI, gelernt innerhalb von kürzester Zeit, ja. Und gestern hatten wir ein Problem bei einem Video, und ich hatte meinen Laptop nicht dabei und habe ihn angerufen und habe ihn auf mein Handy angerufen. Das Handy war abgeschaltet, habe ich ihn nicht erreicht, habe ich ihn über Telegram angerufen. Da hat es plötzlich geläutet, habe ich mich nicht gewundert, okay. Hebt er ab, sage ich, ja, kannst du kurz hier einsteigen bei YouTube, das was rausschneiden? Ich habe keinen Zugriff auf meinen Laptop, ja. Sagt er, ja, Timing nicht schlecht, er ist gerade in Bangkok gelandet, nach 30 Stunden Flug, ja, aber er hat seinen Laptop mit und gerade das Internet angebracht, er holt jetzt schnell den Laptop raus und hat das wirklich wie in Bangkok innerhalb von 20 Minuten war die Sache erledigt. Ja? Und seine Angst, dass das mit dem Remote Work nicht funktionieren würde, war literally am Flughafen erledigt. Ja?
Super.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%.
Du, ich war im Herbst 3 Wochen in Japan, bin da mit 2 Freunden. Auf eigene Faust haben wir Japan unternommen, schwierig, so mit den Schriftzeichen und so. Und immer am Abend, wenn dann alle glücklich waren, habe ich meinen Laptop rausgezogen und habe halt wieder zeitversetzt die Börse gemacht. Hat auch keinen gestört. Ich meine, das ist genial. Du kannst die Börse von überall aus machen. Und mit dem 8-Stunden-Tag wollte ich da auch noch was sagen. Wenn man so einen Kurzdeal zum Beispiel vorbereitet, dann schaut man Amerika an, wenn es eine amerikanische Aktie ist. Dann schaut man die Nachbörse an. Die geht dann auch bis 2 in der Früh. Und in der Früh geht man auf Lang und Schwarz. Und dann geht man auf Tradegate. Also dir ist schon klar, im Endeffekt musst du dann über viele Stunden etwas verfolgen auf dem ganzen Erdball und dann entscheiden, ob du hineingehst oder nicht. Aber das sehen die Leute nicht. Die Leute denken, du machst einmal Klick und dann hat es funktioniert. Gibt's nicht.
Und Bitcoin handelt am Wochenende auch.
Ja, Bitcoin ist doch der Wahnsinn. Bitcoin ist so verrückt. Und ich finde das einfach irre, wenn du am Sonntag mal nachschaust und der Bitcoin hat sich wieder bewegt. Also ist verrückt. Aber zurzeit versucht er, also meine Meinung ist, zurzeit versucht er anzusteigen, aber es sind noch sehr mühsame Versuche. Mhm. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ja, also.
Man merkt schon, dass du nach so vielen Jahren eine Art Gefühl auch entwickelt hast, oder? Wenn man sich so die Charts ansieht.
Ja, das ist, du hast dann so ein Bauchgefühl.
Ja.
Ist wirklich so.
Aber ich nehme an, also bei mir ist es inzwischen auch so. Ja. Und das ist für mich wunderbar, weil ich im Gegensatz zu dir, ich mache es ja inzwischen ganz anders. Ich versuche mich ja von Twitter fernzuhalten.
Warum?
Weil es tut meiner Stimmung einfach nicht gut.
Okay.
Also ich bin eher so der, entweder dann fängst du an zu streiten, weil irgendwer was Falsches gesagt hat, oder du bekommst die ganzen fürchterlichen Nachrichten aus der ganzen Welt. Hier wieder ein Krieg, da wieder Tote.
Das ist richtig. Ja, stimmt. Und unangenehm.
Und diese ganzen akuten Aufregungen im medialen Bereich sind meistens nicht so langfristig, nicht so wichtig. Also du hast dann ständig diese Aufregung drinnen, aber das du stimmt. kommst nie runter, ja, von diesem. Und ich merke das bei mir wirklich, es tut sich was positiv in meiner gesamten Konstellation, wenn ich aufhöre mit Twitter. Ja, und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Und mir reichen dann einfach die Kurse von Gold, Bitcoin und vielleicht den S&P 500. Und wenn ich mir die ansehe, dann weiß ich, ist was passiert in der Welt oder nicht. Ja.
Ja.
Und wenn da was passiert, dann kann ich immer noch nachsehen, was passiert ist. Ja.
Mhm,
aber das versuche ich eher zu vermeiden. Ich meine, ich bin seit 2009 auf Twitter, ich habe dort viel miterlebt, aber derzeit ist es tut mir nicht gut. Und ich bin eher, ich kann besseren Content auch produzieren, wenn ich die Zeit verwende, um ein Buch zu lesen oder mir Gedanken zu machen.
Sehr gut. Ja. Also ich bin ja seit 2021 im November dabei, und was mir auffällt, es gibt immer hin und wieder jemand, der immer so, zuerst wird gemeckert und dann wird richtig scharf geschossen. Und ich habe mir das eigentlich voll abgewöhnt, Leute zu blockieren. Ich bin einfach dann, ja, keine Ahnung, meine Antworten sind dann überfreundlich. Also ich kriege die Leute eigentlich mit der Freundlichkeit dann dazu, dass sie einfach gehen.
Ja, klar. Nein, das ist, aber selbst wenn du gar nicht involviert bist, ja, das kommt auf den Typ an. Aber wenn du dann schreibst, wieder, also möchte das gar nicht so tief hineinsteigen.
Nein, muss nicht sein. Aber für uns mit den Aktien,
ja,
ist es halt gnadenlos gut, weil ich kriege halt immer wieder ganz, ganz schnell noch irgendwas mit,
ja,
was ich gerade nicht gesehen habe. Also das ist wie so eine Flugpost, ja. Und dann sage ich, oh, okay, und dann bedanke ich mich bei dem, und dann kommt das, und dann kommt das. Also man ist nicht allein.
Das ist schon
unglaublich,
klar.
Also, unglaublich.
Wenn du nicht auf Twitter bist, dann bist du nicht plugged in, was, ja, was sozusagen die Realtime-Nachrichten global betrifft. Das ist richtig. Das fehlt einem. Und vielleicht fühlt sich dann, wenn man das eben nicht verfolgt, auch deswegen ein bisschen an wie Urlaub. Weißt du, da bist du
ich
da
auch
raus. Ja?
Glaube ich auch.
Ich bin ja alt genug, um mich zu erinnern, wenn ich Kind war, wenn wir ins Flugzeug gestiegen sind, und wir hatten es ja auch gut, ja, keine Ahnung, Der Schilling war mal hart in den 90er Jahren, kann ich mich noch erinnern. 1994 war die WM in den USA. Wir sind kurz nach der EM, die WM sind wir hingeflogen. Das war das erste Mal, dass wir in Amerika waren. Warum? Weil damals die Eltern hatten in der Karriere, sind sie gut dagestanden. Plus der Schilling war super hart gegenüber dem Dollar. Wir haben dort gelebt wie die Könige.
Sehr gut, super.
Aber damals war auch eine Zeit, ich meine, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Gestern telefoniere ich mit Ben in Bangkok. Ja, damals, wenn in Österreich, da war damals das Grubenunglück in Lassing. Ja? Ja. Da sind einige ums Leben gekommen, da war zwei Wochen unter der Erde und so weiter. Glaubst du, das habe ich in Amerika mitbekommen? Nein, nichts habe ich mitbekommen. Nein. Das habe ich erfahren, als ich ins Flugzeug eingesprungen bin nach zwei Wochen Urlaub. Da wurden die Zeitungen verteilt und dann hast du nachgelesen, was ist in der Heimat passiert.
Ja. Ja? Ja.
Und heute bist du 30 Minuten nicht auf Twitter und hast schon wieder einen ganzen News-Cycle verpasst.
Nein, aber weißt du, Twitter muss man leben. Und jetzt, ich wehre mich dagegen, dass es heißt, du bist alt. Also ich bin alt, 67, ist nicht mehr jung, vergess was, ist okay, ist genügend passiert im Leben. Ich meine, man kann ja nicht stehen bleiben. Aber auf Twitter sind halt erfahrene Leute. Ja. Auf Insta geht es immer ein bisschen, ich mag Insta, aber da geht es ein bisschen ums Aussehen und ein bisschen, wie man es formuliert. Aber ich will halt einfach auch die Inhalte und die kriege ich auf Twitter. Und da gibt es also super Jungs, die einfach komplett drin sind. Jetzt, mir passiert jetzt verstärkt, dass Broker aus USA Kontakt mit mir aufnehmen. Mein Englisch ist crazy, das muss ich mal ein bisschen verbessern. Aber das ist cool, verstehst du? Und dann kriege ich da was mit von der Vorbörse von Amerika. Das ist einfach genial. Das ist genial.
Weißt du, diese ganze Geschichte, dass Bitcoin permanent handelt, das ist ja auch aus Börsensicht was Neues.
Natürlich, da schließt keiner mehr. Niemand schließt.
Ja. Und ich kann mich noch, du kannst dich noch erinnern an die Griechenland-Krise 2010 bis 2012.
Ja, furchtbar, ja. Es war wirklich, ja, ja.
Jedes Wochenende Krisensitzung in Brüssel. Permanent neue Pakete. Und da habe ich mir gedacht, da denke ich mir oft drüber nach, wenn solche Dinge wieder passieren, die können nicht mehr am Wochenende Krisenpakete schnüren, weil Bitcoin reagiert innerhalb von Millisekunden.
Ja.
Ja, und Bitcoin riecht alles.
Ja.
Und das ist schon eine neue Reglementierung auch für die Politik, die dann wieder in die Märkte eingreift.
Ja, ja. Und ich sage es nochmal, ich glaube ernsthaft, dass dieser Bitcoin sich in irgendeiner Form etablieren wird. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er die absolute Weltwährung wird. Mhm. Ah, das halte ich noch für ein bisschen schwierig. Aber Bitcoin zieht da seine Kreise und manifestiert sich immer mehr. Entschuldigung, ja. Also ich meine, ich will es ja ungern sagen, aber in Amerika wird überlegt, wenn irgendjemand bestimmter an die Regierung kommt, ich möchte den Namen jetzt nicht direkt nennen, dass man die US-Geldreserven mit Bitcoin hinterlegen will. Hallo, allein die Tatsache, dass so etwas ausgesprochen wird, wäre vor Jahren undenkbar gewesen, Nico.
Also das
undenkbar.
Dass ein US-Wahlkampf, Folge undenkbar, es wäre vor drei Wochen undenkbar gewesen, dass ein US-Präsidentschaftskandidat sich so positiv über Bitcoin äußert und sagt, er hätte gerne, dass die Bitcoin in Amerika produziert werden und so weiter, dass du Self-Custody und so weiter, arg, wirklich arg. Aber die Story mit den Reserven ist halt auch Unsinn. Das hat nie stattgefunden.
Ja.
Das ist auch so eine Twitter. Also das Problem bei Bitcoin ist auch, dass dann so Halbwahrheiten gerne weiterverbreitet werden. Ja.
Ja.
Trump, du redest von Trump, oder? Trump
hat nie, ich glaube, so heißt er, ja.
Ja, Trump hat nie gesagt, dass er Bitcoin-Reserven anlegen wird. Trump hat gesagt, ich finde Bitcoin cool.
Er geht, glaube ich, auf die Konferenz, oder?
Er geht auf die Konferenz und wenn wir das ausstrahlen, ist das schon geschehen, die Konferenz. Okay. Das heißt, es kann sein, dass er dann vielleicht auch über Reserven gesprochen hat, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass dann auf Forbes, das ist dieses Magazin, wo aber auch viele Externe schreiben können, hat ein Lobbyist der Bitcoin-Mining-Industrie einen sehr schlau geschriebenen Artikel gemacht, wo er angedeutet hat, dass man vielleicht in Zukunft über so etwas nachdenken könnte.
Ja.
Ja, ja. Was dann wiederum die Bitcoiner genommen haben mit Amerika baut strategische Bitcoin-Reserven auf.
Ja,
also da muss man auch als Journalist oder muss man auch aufpassen, dass man da nicht diese zu schnell aufspringt. Aber gleichzeitig passieren ja so ohnehin so viele verrückte Dinge, dass das auch reicht. Also tatsächlich, ich glaube, Robert Kennedy Jr. Hat gesagt, er würde den Dollar mit Bitcoin decken. Das stimmt, ja.
Ja.
Und es kann auch sein, dass Trump, aber Das ist
nichts Genaues weiß man nicht.
Also das, ich glaube, es ist aus staatlicher Sicht, wenn wir sagen, die bauen da, die kaufen jetzt Bitcoin und decken die Währung damit, ich glaube, das ist viel zu banal gedacht.
Ja.
Sondern was passieren wird, ist, dass du die Industrie, den Handel, ja, den holst du nach Amerika, der wird in Dollar abgewickelt und du hast dann so etwas wie eine indirekte Zusammenhang zwischen Dollar und Bitcoin, so wie du es zwischen Öl und Dollar heute,
ja,
hast. Das ist das, was passiert.
Wird kommen. Und ich würde einfach sagen, Bitcoin ist mittlerweile am Start. Ich kann es nicht anders sagen. Und egal, wie man dazu steht, der Bitcoin lässt sich jetzt im Moment eigentlich nicht mehr direkt aufhalten. Sagen wir es halt mal so ganz vorsichtig. Ja?
Und die Anzahl der Leute, die sagen, wir wollen das gar nicht aufhalten, wird mehr auch.
Ja. Würde ich auch sagen, der Widerstand verringert sich. Darf man so sagen, am Anfang hat man gesagt, so ein Schwachsinn. Und mittlerweile sagt man, naja, mei, dann ist halt Bitcoin da.
Ja, also offen.
Und ist ja schon ein großer Fortschritt, würde ich mal sagen, oder?
Ja. Es löst ja reale Probleme, es ist ja nicht so. Oder?
Also ich meine, in dem Bitcoin-Standard, wenn man den liest, aber ich muss ja wirklich sagen, für einen Otto-Normalbürger ist der Bitcoin-Standard schwer zu lesen.
Ja, absolut.
Den liest auch keiner so von vorn bis hinten durch. Der ist echt mühsam, ja. Aber wenn man sich da durchgekaut hat, dann weiß man wirklich viel über Bitcoin.
Man weiß viel, aber gleichzeitig, und das ist auch wichtig, ich meine, es gibt ja 700.000 Bitcoin-Bücher und ich habe davon nur 699.000 gelesen. Der Rest, nein, ich bekomme immer wieder welche zugeschickt und ich bemühe mich auch wirklich viele zu lesen und ich lerne natürlich auch immer wieder was dabei, aber gleichzeitig, ich muss auch andere Bücher lesen, die nichts mit Bitcoin zu tun haben, sonst wirst du wahnsinnig.
Nein, das geht nicht.
Also ich versuche es immer so abzuwechseln und wichtig ist bei Bitcoin, glaube ich, dass wir die Dinge, die vermischt werden mit Bitcoin, von den Autoren, von den Politikern, auch von Michael Saylor, nicht mit Bitcoin gleichsetzen. Ja. Was Bitcoin ist, weißt nur du selbst, wenn du es nutzt.
Ja.
Und das, was es ist, entscheidest du auch selbst für dich. Also, es ist ganz egal, ob jetzt die da Reserven aufbauen. Wir bauen Reserven auf.
Ja.
Ja? Und das ist, glaube ich, die Stärke. Die jungen Leute wollen etwas, womit sie etwas tun können.
Ja.
Und ich komme aus einer Welt, wo immer nur alle rumgelabert haben in den Laberbuden und im Fernsehen und bei den Veranstaltungen. Und am Schluss haben alle gesagt, ja, ist alles sehr problematisch. Ne? Und was sollen wir jetzt machen? Ja, wir werden das besser kommunizieren.
Ja.
Ja, und das war's. Und dann gab es Brötchen.
Ja.
Und das ist halt frustrierend, weil nichts passiert.
Kannst du dich an die Piratenpartei erinnern? Die haben auch immer irgendwas erzählt und dann hat man gefragt, was sind eure Inhalte? Und da kam nichts. Und übrigens, ich habe das Gemotze und das Gejammere dick. Ich will Lösungsvorschläge.
Ja.
Und wenn keine Lösungsvorschläge kommen, dann gehen wir halt einfach in Ruhe. Aber immer, die Leute jammern eine Stunde, dann sind sie wieder zufrieden, dann geht es wieder normal weiter. Interessiert mich nicht mehr.
Ja? Mich auch nicht.
Nein.
Mich auch nicht.
Also da sind wir uns einig.
Ja, genau.
Nein, wirklich. Aber es ist der Wahnsinn. Nein, ich halte die Idee von Bitcoin für wahnsinnig interessant. Ich meine, geht ja schon los, dass man dann nicht mit Geld überschwemmen kann, dass man nicht einfach Geld drucken kann. Was mich manchmal ein bisschen stört, Fiat ist böse, Bitcoin ist gut. Verstehst du diese Schwarz-Weiß-Malerei? Ja, also es gibt Vorteile. Bei Bitcoin gibt es relativ viele Vorteile und bei Fiat gibt es halt ein paar Schwierigkeiten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn einfach nur immer Geld gedruckt wird, ist natürlich ein Problem, letztendlich. Ja?
Du hattest halt das Glück der Tüchtigen, dass du in dieser gewaltigen Inflationsphase dein Hirn eingeschaltet hast und unter den ganz wenigen warst, die wirklich in Wahrheit den ganzen Ding mitgefahren sind.
Ich bin den ganzen Ding
angefangen mitgefahren. In den 80er Jahren. Mhm. Ja? Also was 1971, Ende von Bretton Woods. Ja? Und dann kommt das große Chaosphase. Und dann kommt die Phase des Petrodollars. Und in der Phase des Petrodollars hast du das, was heute verschrien wird als diese neoliberale Deregulierung, was im Grunde die Fiat- und Finanzialisierung der ganzen... Das ist die Zeit, in der plötzlich die Banken die höchsten Gebäude in den Städten geworden sind.
Ja, war und nicht gut. Ja.
Und am Anfang fühlt sich's gut an. Und du musst, wenn du permanent dabei bist, dann geht's dir super. Ja? Aber die meisten Menschen sind halt nicht permanent dabei gewesen. Die allerwenigsten sind dabei gewesen. Und daher kommt dieser Frust auch, dass heute ist es zu spät dafür. Also nicht zu spät im Sinne von, es gibt Bitcoin und du kannst diese Strategien schon noch anwenden, aber du bist jetzt nicht du steigst nicht unten ein mit auf den Fiat Rollercoaster.
Ja? Nein, da
steigst du während der vollen Fahrt ein.
Nein, da steigst du nicht ein. Und ich meine, wer schon mal ein paar Krisen mitgemacht hat, ich habe die mitgemacht, auch beim neuen Markt. Ich habe beim neuen Markt Dinge erlebt. Leute haben plötzlich auf ihr Haus Hypotheken aufgenommen und haben EMTV gekauft. Hallo? Kein Mensch weiß heute mehr, wer EMTV ist.
Was war das?
Das war irgend so ein Medienklitsche oder sonst etwas.
War das der Kirch?
Nein, das war kann ich dir jetzt...
Ist ja egal.
Ist jetzt wurscht. Also auf alle Fälle, auch an den neuen Markt. Irgendwann musste man sagen, genug ist genug. Übrigens, im neuen Markt, da ist SAP minütlich gestiegen. Wenn ich da in der Arbeit war, dann habe ich bei SAP was versäumt. Oder das wollte ich auch noch sagen. Es war total schwierig für mich, wie ich dann als Lehrer beides gemacht habe. Und ich war im Lehrerzimmer. Ich war einer der Ersten, der so einen Laptop hatte, ja, so einen Apple-Laptop und ein Handy. Da ging es noch darum, ach, das sind Strahlungen. Ja, oder was machst du da? Ja, heute hat die letzte Oma ein Handy. Heute hat jeder einen Laptop. Es ist unglaublich. Ich bin auf der Toilette gesessen und habe im Endeffekt in den Pausen mit den Banken telefoniert. Das war unglaublich. Man durfte sich damals nicht outen. Das ging einfach gar nicht. Das war eine ganz fremde Welt.
Ist das der Grund, warum du es jetzt auch so genießt?
Ja, sehr. Ich genieße es total.
Weil jetzt ist schon so weit, dass du die Anerkennung auch bekommst dafür, ne?
Ja, jetzt. Ja, weißt du, jetzt ist es wieder schwierig, weil es heißt, du hast es gut. Nein, stimmt nicht. Der Weg dahin war ziemlich anstrengend. Aber ich muss ehrlich sagen, von Tag zu Tag genieße ich es einfach mehr. Und jetzt habe ich überhaupt keine Lust aufzuhören. Jetzt?
Wo? Na, jetzt geht es erst richtig los.
Ja, natürlich.
Weil jetzt ist natürlich, ich weiß nicht, ob du die, also je höher natürlich die Inflation und je stärker die Geldentwertung und ich glaube,
natürlich,
desto mehr Menschen werden sich mit Geldanlage beschäftigen müssen.
Sie müssen. Ja? Verstehst du nicht? Sie wollen.
Ja, ja.
Sie müssen. Und wir haben zum Beispiel einen super Börsenstammtisch. Also da muss ich wirklich sagen, wir sind da so 20 eingefleischte Leute und die haben ja nichts von meinen Kurzdeals. Was interessiert die meinen Kurzdeal? Aber jetzt haben wir was geändert. Immer wenn ich wieder einen guten Kurzdeal habe, ja, dann zahle ich die erste Runde beim Börsenstammtisch. Und jetzt, was hast du denn wieder für einen Kurzdeal? Ja, es war halt wieder, du hast doch den Freitag mit CrowdStrike mitbekommen, oder?
Ja, natürlich.
Reden wir mal ganz kurz über CrowdStrike. Da gibt es eine Firma, die soll uns alle sichern. Was macht sie? Beim Software-Update bringt sie uns alle weltweit in Verlegenheit. War doch so.
Ja, ja.
Ja, letztendlich. Okay, gut. Dann kommt so eine Aktie, ich sage es jetzt mal in Euro, weil da geht schneller, kommt von 320 und fliegt in den ersten paar Handelsstunden auf 248,60. Also von 320 auf 248. Ja, wenn jemand wie ich so ein Kurzdeal-Profi ist, dann wartet man erst mal und im Wiederaufsteigen. Die sind dann bei 280 aus dem Handel gegangen. Ich habe einfach pro Aktie 6 Euro mitgenommen. Nicht 40. Nein, nicht 40. Und ich hatte mehr als eine Aktie. Okay, aber das war eine Sache, das war ein Minutendeal. Weil wenn der Fahrstuhl bei solchen gestörten Sachen wieder nach oben geht, dann ist kein Halten mehr. Und weißt du, warum die so tief gefallen ist? Weil die großen Fondsmanager etc. arbeiten ja auch alle mit Stop-Loss. Und ich meine, von 320 auf 248, da bricht jeder Stop-Loss raus.
Ja, ja, da ist alles rausgewaschen worden.
Ja, und starke Hände greifen halt dann wieder hin. Der kleine Anleger ist genervt und verkauft und die starken Hände greifen wieder hin und dann geht das Ding im Fahrstuhl wieder nach oben.
Jetzt muss ich aber sagen, Elfi, du hast gesagt, bei den Kurzdeals machst du nur die 20 größten Aktien und gibst sie nachher ins Langzeitdepot, wenn es nicht klappt. Aber CrowdStrike ist keine der 20 größten.
Gebe ich da recht, aber...
Das muss sein.
Da gebe ich da recht. Punkt geht an Nico. Haben es alle gehört? Punkt geht an Nico.
Ja, du hast das Geld verdient und ich habe einen Punkt gemacht im Fernsehen.
Der Gemeindring. Nein, ist ganz simpel. Also sowas, was bei CrowdStrike an diesem Freitag passiert ist, das ist einfach unglaublich gewesen. Hast du eigentlich mitgekriegt, was das weltweit für einen Stress ausgelöst hat?
Na, sage ich dir jetzt, Das ist genau das, was ich vorhin auf Twitter erzählt habe. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich derzeit mit der Family am Land.
Ja.
Ich habe kein Twitter. Ja. Ich schaue keine Nachrichten. Ich habe das schon mitbekommen.
Super. Super.
Ich bin online gegangen. Aber ich weiß ja, wenn ich das danach sehe auf CNBC oder ORF.at und so, bekomme ich ja nur noch das aufgewärmte Essen von gestern und die richtige Aufregung kriege ich gar nicht mit. Ja. Und deswegen habe ich auch das Interesse schnell verloren, habe mir angesehen, okay.
Herrlich.
Ich habe mir eigentlich gedacht, okay, wenn du 2 Wochen Urlaub fliegst mit der Familie und dann musst du wegen so einem Bullshit 30 Stunden am Airport bleiben.
Nein, das musst du nicht. Aber darf ich dir sagen, in welcher Umgebung ich diesen Kurzdeal gemacht habe?
Bitte.
Ich war mit jemand unterwegs zu einem wunderschönen bayerischen See. Ich bin nicht Auto gefahren, weil ich gesagt habe, da muss ich mal nachschauen. Und während wir dorthin gefahren sind, zu diesem See, ich will ja keine Namen nennen, muss ja nicht sein, dass dann irgendwelche Leute zu meinem See kommen.
Der geheime Stockmann am See.
Ja, und ich meine, ich sitze dann im Auto auf dem Nebensitz und alles ist okay. Und dann heißt es, ja, okay, ich lasse dich mal ein paar Minuten in Ruhe. Und so locker geht das mittlerweile.
Ja, ja, klar, mit viel Erfahrung.
Früher keine Chance. Ich warne auch davor, dass Leute denken, Kurzdeals sind das Allheilmittel. Buy and hold, anfangen erstmal und dann immer ein bisschen mehr sich in den Markt einarbeiten und nicht auf jedes Gerücht hören. Ist schon mal das Erste. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, es hat im Auto stattgefunden. Es war unglaublich. Ich meine, man kann ja mittlerweile überall LTE bekommen, also die gute Verbindung. Und dann ist der Laptop dabei und dann wird das einfach eingegeben. Das ist unglaublich. Also bei so einem Kurzdeal, ich sage das nochmal, ich kaufe dann und gebe 10 Sekunden, nachdem ich die Aktie gekauft habe, einen Verkauf ein. Weil da kannst du nicht mehrere Stunden oder mehrere Tage warten.
Das Verkauf heißt, du gibst das Limit ab, den Verkauf, also den Verkaufspreis rein.
Also ich gebe in dem Fall, nehmen wir Krautzeig nochmal, in dem Fall musst du ein großzügiges Kauflimit geben, weil wenn der Aufzug fährt, schmeißt sich die ganze Zeit raus, du kommst nicht mehr rein. Und dann gibst du sofort, wenn du die Aktie hast, 10 Sekunden später ein Verkaufslimit ein. Und das muss halt auch wieder winzig sein, immer winzig. Ja, du musst immer safe sein. Wenn jemand eine Verdoppelung will, das kriegt er nicht. Nein, immer wenig. Immer mit wenig zufrieden sein. Und dann sagen, es ist okay, die Aktie ist um 40 Euro wieder hochgestiegen. Ich habe 6 Euro pro Aktie gemacht. Jemand anderer hat gar nichts gemacht. Weißt du, dann sagen die Leute zu mir, Mai, du hättest ja auch 40 Euro machen können. Dann sage ich, und du hast einfach zugeschaut. Ist nicht böse gemeint. Ja,
ja.
Aber dieses sich selber begrenzen, die Gier rausnehmen, ist das Wichtigste an der Börse.
Muss man lernen.
Und Geduld mitzubringen. Schau, die Apple-Aktie ist wochenlang, ich glaube sogar monatelang, bei 160 Euro rumgekrabbelt. Da war nichts zu holen. Jeder hat gesagt, die Apple-Aktie, Schnee von vorgestern. Hallo? Vor kurzem war sie bei 215. Dann hat die einfach wieder mal einen Satz gemacht. Ja, so ist das bei den Großen. Und das muss man geduldig aushalten. Oder, ja.
Ich habe gerade ein Buch gelesen über die Great Depression, 1929,
okay.
der berühmte...
Ja, da ist zur Sache gegangen, da habe ich auch noch nicht gelebt.
Und weißt du, was die beiden größten Themen damals an der Börse waren, die wirklich die Manie und die Bubble angetrieben haben?
Nein.
Automobile und Kommunikationstechnologie.
Krass.
Im Grunde dasselbe, was wir heute haben. Ja. Heute ist es Tesla und Nvidia und Apple und damals waren es Ford und Radio Corporation of America.
Okay.
Ja, die alle gesagt haben, das ist die Zukunft. Und es war ja auch die Zukunft. Das ist ja das Nächste bei diesen Dingen. Es ist ja auch im neuen Markt und auch beim Internet-Bubbles, es war ja dann die Zukunft, aber der Hype kommt oft vor der Realität.
Ja.
Ist das nicht die Gefahr, dass das bei AI genauso passiert, dass wir da jetzt nochmal ein rauf und dann schon noch einen Teil der Tränen auch sehen?
Natürlich kann das passieren. Und dann musst du das einfach aushalten. Vielleicht darf ich das mal ganz kurz an Meta erzählen. Ich, Schlauberger, habe die Meta irgendwo kurz vor 300 Euro gekauft. Na, bravo. Und weil sich der Facebook-Wurstel, der Sugarhill, wie ich immer sage, der Zuckerberg, weil der Sugarhill sich ein bisschen übernommen hatte und die Leute haben ihm nicht geglaubt, du weißt ja, das Meta-Theater, ja, ist die Aktie erst einmal unter 100 gefallen. Also von knapp 300 ja. auf 99. Ich, die Stockmom, haben alle gehört, war dabei. Ich bin mit runtergerasselt, ja, buy and hold. Und dann musst du das aushalten, du musst es aushalten. Die Umgebung sagt, mei, was hast du denn da wieder gekauft, das war nicht so gut, ja toll, super. Und dann ist die Aktie, du weißt ja mittlerweile, wo Meta steht.
Na, weiß ich nicht.
449 Euro, frag mich, ich habe die Kurse immer im Kopf.
Offenbar.
Und dann muss man nicht nachschauen, Sparzeit. Nein, und im Aufstieg habe ich dann wieder meine ominösen Kurzdeals gemacht, einige. Und am Schluss, wenn die Aktie wieder oben steht, ist halt mit diesen Kurzdeals auch ein Geld verdient worden. Ja? Aber du bist nicht gefeit gegen einen Absturz, niemand.
Das wissen die Bitcoiner natürlich auch sehr gut.
Natürlich.
Hast ja. du, was, das, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende, aber hast du eine Strategie, du sagst Kurzdeals und buy and hold bei den Aktien, was ist denn die konkrete Anlagestrategie bei Bitcoin?
Bei Bitcoin würde ich sagen, wenn man welche hätte, dann sollte man sich ein Ziel setzen, wo man rausgeht. Halte ich für wahnsinnig spannend. Also die Katie Wood sagt, der Bitcoin geht auf 2 Millionen, süß, ist ihre Meinung. Jemand anderer sagt, Bitcoin wird wieder abstürzen und so weiter. Also muss man selber einfach sagen, wenn ich Bitcoin da und da gekauft habe, dann setze ich mir einfach ein Ziel und da gehe ich. Ich gehe einfach. Also ich sehe Bitcoin genauso wie die Aktien, weil ich glaube nicht, dass Bitcoin endlos nach oben steigt. Ich glaube nicht, dass er auf 2 Millionen steigt.
Aber bei Aktien glauben wir doch auch, dass sie endlos nach oben steigen, oder? Also eine Apple, eine Tesla, die wirst du ja nicht irgendwann komplett verkaufen.
Nein, ich bin ja 67 und ich werde das an meine Nachkommen schön übergeben. Und die sollen dann, denen werde ich es auch noch ein bisschen lernen, aber die sagen immer zu mir, du bist ja schon alt, du brauchst es doch nicht mehr. Darum geht es doch überhaupt gar nicht. Es wird übergeben und ich gebe dir recht, es wird ein paar Aktien geben, die weiterlaufen werden. Das glaube ich einfach. Aber bei der Technologie müssen wir wieder aufpassen. Wenn es jemand gibt, der Nvidia überflügeln wird, ich weiß nicht wie, ja. dann kann auch Nvidia mal ausrangiert werden.
Aber zurück zu Bitcoin.
Ja.
Die meisten Bitcoiner gehen ja davon aus, dass du da einfach eigentlich buy and hold für dein Leben hast, weil du diese Begrenztheit hast. Und hast halt, wenn du einen Bitcoin hast, hast du einen von 21 Millionen, kann keiner was dran ändern. Ja? Das heißt, ist dann, was das du jetzt hier sagst, gehst du damit d'accord, zum Teil zumindest, oder sagst du, nein, ich verkaufe und dann bin ich raus aus der ganzen Geschichte?
Ich würde einfach so sagen, dadurch, dass ich es ja... Ich habe Bitcoin, wenn ich sie hätte, habe ich sie einfach als diversifizierendes Zusatzteil. Ich bin nicht voll für Bitcoin. Mhm. Ja? Und dann sage ich mir halt einfach, ich setze mir ein Limit und ein sehr großzügiges. Ja, ist halt einfach so. Und dann verringere ich eventuell oder ich vermehre, weiß ich noch nicht. Aber ich schätze mal eher, dass ich verringern werde.
Und wenn es wieder runtergeht, würdest du wieder nachkaufen?
Vielleicht.
Okay.
Ja, also ich meine... Wird ja nicht wehtun, aber ich würde das dann mit meinen Nachkommen besprechen, weil es kann ja nicht sein. Ja? Also da zu dem Punkt, ich will ja 100 werden, ich sage immer, ich werde 100 und mein Sohn schimpft dann immer und sagt, Mama, da bin ich ja schon 70, da lohnt sich's ja für mich gar nicht mehr. Und dann sage ich, na gut, da reden wir doch mal drüber, ja, da finden wir einen anderen Weg. Aber ich wollte damit sagen, du kannst ja dann Dinge übergeben, ist doch okay. Und es ist doch nichts Schöneres, als wenn du in einer Family einfach die Nächsten und die Übernächsten, wenn es dann einfach weitergegeben wird.
Ich frage nur deswegen, weil natürlich sozusagen diese Spekulation auf den Bitcoin-Preis ist jetzt in Bitcoin-Hardcore-Circles eher nachrangig.
Ja.
Und ich finde aber deine Einstellung da auch erfrischend. Ich meine, du kannst es machen, wie du willst, das ist deine Sache.
Weißt du, ich bin mit Bitcoin nicht so verheiratet wie mit Aktien.
Ja.
Ist so.
Ja.
Ja. Und, aber... warum nicht? Ich meine, immer dieses sich wehren gegen was Neues, das ärgert mich immer so. Na, nichts Neues will ich nicht. Das Leben ist voller neue Sachen. Ja?
Übrigens, das, was du für deinen Sohn erzählt hast, das ist natürlich dann die süße Ironie bei der ganzen Erbengeschichte. Ja, sie erben zwar, ja. Meine Generation, ja. Sie erben zwar, ja. Aber dank der Technologie und dank der Medizin und der längeren, also leben die Vererbergeneration lebt krass, so länger, krass. Das zahlt sich dann tatsächlich, dann musst du schon was aufgebaut haben
zu dem Zeitpunkt. Aber
das ist doch gut. Ja, ist gut, ist super.
Ich finde, weißt du, wenn was dazukommt, toll. Aber das kann auch nicht sein, dass dir jemand den Stolz klaut. Du klaust einem jungen Menschen den Lebensstolz, wenn du sagst, du musst eh nichts machen.
Sinnlos. Ja, ja.
Der junge Mensch will ja, im Normalfall. Also manche wollen nicht, aber die meisten wollen selber auf etwas stolz sein.
Effi.
Ich bin geschafft.
Das war richtig, richtig lustig. Das war richtig, richtig stark. Lass uns das wieder machen. Du bekommst von mir, so wie alle meine Gäste, ein Admira Wacker Bitcoin-Trikot.
Ah, cool, aber ich spiele nicht Fußball, aber trotzdem.
Mit dem Was Bitcoin bringt-Logo.
Sehr schön.
Ich spiele selbst nicht Fußball, weil ich bin der Meinung, alles über 25 sollte sich vom Fußballfeld fernhalten. Das ist viel zu gefährlich für die... für die Gelenke und die Knochen und so weiter.
Mega. Ich bin der Meinung, Fußball ist okay. Es wird ein bisschen überstrapaziert, dieses Fußball. Du weißt schon, wie ich meine. Auch der Ladies-Fußball ist ja fast wie beim Bitcoin, kommt immer mehr in den Mittelpunkt.
Jetzt sage ich dir noch, jetzt erzähle ich dir noch letztens eine letzte Fußball-Anekdote, die ich gestern mitbekommen habe.
Ja.
Ein Freund eines Freundes hat erzählt, was er so, du machst Kurzdeals und so, was er so mit Sportwetten macht. Ja?
Okay.
Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ja? Und gerade in Amerika zum Beispiel ist das ja eine totale Epidemie inzwischen, Sportwetten,
krass.
Weil du ja damit quasi das ausschaltest, dass du, dort ist ja Gambling eigentlich verboten. Und bei uns ja auch, wenn du Fußballspiel schaust, hast du vorher erstmal 17 Werbungen von irgendwelchen Sportwetten anbieten.
Ja.
Aber was es dort auch gibt, und das habe ich noch nie gesehen, kannst du auf simulierte Spiele wetten.
Krass.
Da kannst du dann Kurzdeals Fußball machen. Ja? Schweiz gegen Senegal. Mhm. Das Spiel dauert, das kannst du dir ansehen am Handy. Das ist so simuliert, aber das ist computersimuliert.
Ja.
Das Spiel dauert 2 Minuten. Eine Minute erste Halbzeit, eine Minute zweite Halbzeit. Und du kannst dann wetten, wer trifft das erste Tor und so bla bla bla. Ja? Auf simulierte Fußballspiele.
Aber das ist dann Zufall, wie das... Wenn es simuliert ist, ist doch Zufall, ob ein Tor fällt.
Es weiß keiner.
Ah, ist es
Zufall?
So krass.
Ist es Zufall?
Es sind keine Menschen.
Ist es die Bank, die sich ausrechnet, wie sie am meisten Geld verdient, anhand derer Wetten, die da sind? Ist es wirklich auf Basis dessen, wie gut sind die Mannschaften? Nobody knows.
Wahnsinn.
Keiner weiß es. Es ist reine Zockerei. Aber was es gibt, ich wollte das nur mal mitgeben, ja. Also womit die jungen Menschen dann auch ihre Zeit
aber
und ihr Geld verbringen.
Wetten ist gefährlich, macht süchtig, habe ich gehört. Ja. Aber gut, ich sage dir nochmal, was ich auf Social Media gelernt habe. Jedem das Seine. Es ist, man wird viel toleranter. Ja,
das ist auch wichtig.
Das ist auch sehr wichtig.
Ja?
Wenn du tolerant durchs Leben ziehst, dann läuft die Nummer.
Natürlich macht es süchtig, aber Sportwetten musst du zumindest mal warten, bis das Fußballspiel stattgefunden hat und bis es vorbei ist und so. Aber wenn du dann auch noch innerhalb von 2 Minuten wetten kannst, dann bist du in einer ganz anderen Situation.
Du weißt ja, da hat es einmal die Schiedsrichterproblematik gegeben, dass der Schiedsrichter
drin
war.
Natürlich.
Das ist ja so krass.
Elfi, das war richtig, richtig cool.
Sehr
danke,
schön,
dass du da warst.
Danke auch.
Lass uns das unbedingt wiederholen.
Ich bedanke mich ganz herzlich und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Okay.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com.
foundenhören.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Founden hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.